Prost. So, hallo. Wir trinken heute ein Bier aus Japan. Und zwar ist das das Kirin Ichiban. Ich lese mal den Klappentext vor. Hoffentlich komme ich mit den ganzen Sachen klar. Ichiban Shibori is a process by which beer is made from a single first pressing of the finest ingredients and giving you the sweetest, most flavorous beer ever time.
Flavorsome
beer ever time. Only Kirin Ichiban is made with such uncompromising standards for pure superior taste. Es verhütet auch wieder Schwangerschaft, wie man an diesem Bild der schwangeren Dame mit dem Strich durcherkennt.
Ja, also in entsprechenden Mengen, nicht?
Ja, genau, in entsprechenden Mengen. 5% Alkohol, also ist schon ein bisschen stärker wie die Standard 4,8. Ich trinke nochmal einen Schluck.
Einen schönen Geschmack,
ja. Ja, einen schönen Geschmack. Also, ist nicht so herb, ja, wie man es vielleicht vom deutschen Pilz gewöhnt ist. Aber wir haben ja dieses naturtrübe Kölsch getrunken, ja, beim Philipp. Und es geht so in die Richtung, ne? Mhm. Ich weiß sagen.
Beer at its purest ist so der Slogan. Mhm. Japan's Prime Beer.
Ja. Oh, also kann man auf jeden Fall empfehlen, ja, glaube ich. Ne? Heute schon mal wieder ein Podcast in einem etwas anderen Modus. Wie ihr vielleicht festgestellt habt über die letzten paar Podcasts, wir sind gerade ein bisschen am Ausprobieren mit neuen Modi, die wir einfach so ausprobieren. Und zwar werden wir uns heute quasi in einem Paargespräch befinden. Und zwar hat der Johannes was vorbereitet und ich werde ihm dazu Fragen stellen. Und werde immer wieder einhaken und werde einfach mal so den doofen Kollegen spielen, den er was ganz Neues und Tolles und Cooles erzählt.
Ja, das kommt so ein bisschen daher, dass wir durch die räumliche Trennung jetzt immer mehr auch Probleme hatten, das gleiche Buch irgendwie so zu lesen. Und dann haben wir gesagt, naja, dann soll doch einer das Buch, was wir beide im Prinzip spannend finden, lesen und dem anderen vorstellen. Und der andere kann dann viel, viel dümmere Fragen stellen. Mhm. Und vielleicht macht das Ganze ja dynamischer.
Genau. So, und zwar.
Dazu wollen wir gerne von euch Feedback haben, von euch 23.
Richtig. Mindestens mal, ja. Genau. Wir fangen heute damit an, quasi. Also, wir werden das auch weiterhin probieren, dass dann einer von uns ein Buch liest, das interessant ist und den anderen jetzt vielleicht nicht so interessiert, wäre auch eine Möglichkeit. Und dann werden wir einfach drüber reden. Wir fangen heute an mit Fearless Change von der Linda Rising.
Ja, und Mary Linz. Linz und Linda Rising.
Genau, Mary Linz und Linda Rising. Die Linda Rising hat auch eine Homepage, wo sie ganz viel Post und so weiter hat. Da kann man sich das auch durchlesen. Ihr könnt euch das bestellen, wie auch immer. Und ich würde mal kurz den Johannes bitten, jetzt hat das vorzustellen. Und um was geht's denn da überhaupt?
Ja, also das Buch heißt Fearless Change, Patterns for Introducing New Ideas into Organizations. Also angstfreie Änderung.
Ich würde es vielleicht übersetzen mit keine Angst vor Veränderung.
Ja, nee, keine Angst vor Veränderung ist falsch, weil du bist ja derjenige, der die Änderung durchführen willst. Also wenn du dann dafür Angst hast, dann weiß ich auch nicht. Mhm.
Hab keine Angst vor Änderung.
Nee. Also es geht ja schon darum, dass du keine Angst hast, Veränderungen einzuführen.
Ich habe da eh keine Angst vor.
Ja. Okay. Aber also der Untertitel ist etwas erklärender, Muster, um neue Ideen in Organisationen einzuführen. Also es geht darum, bestimmte Vorgehensweisen, sage ich jetzt mal, anzuwenden, um in Organisationen ja, Veränderungen einzuführen. Und ich fange vielleicht als allererstes mal damit an, was denn mit diesen Mustern gemeint ist. Also das kommt ja.
Das ist meine erste Frage gewesen, was ist denn ein Muster?
Das kommt ja aus der Design-Patterns-Geschichte oder ursprünglich aus dieser Patterns-Geschichte von dem Christopher Alexander, der Muster für Bauwerke definiert hat. Also der war Architekt und hat gesagt, hier zum Beispiel, es gibt ein Muster Licht von zwei Seiten, wo er gesagt hat, in einem Raum sollte immer von zwei Seiten Licht kommen. Und das ist halt so ein schönes Muster, wo man sich das drauf dran vorstellen kann. Das ist eigentlich relativ klar definiert. Kann sich sogar jeder, der keine Architektur studiert hat, was vorstellen. Und das Muster bildet halt so einen Rahmen, Licht von zwei Seiten. Aber wie man es jetzt konkret in dem Bauwerk, das man jetzt gerade plant, umsetzt, ist nochmal eine andere Sache. Man kann das von links und rechts oder von links und vorne oder eins von oben und eins von der Seite oder so machen. Aber dieses Licht von zwei Seiten ist ein schönes Muster, was jetzt einen bestimmten Zweck erfüllt, in diesem Fall den Raum so auszuleuchten, dass man besonders schönes Tageslicht hat.
Also ist es quasi irgendwie, bei den Mustern geht es darum, so einen kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden und den dann irgendwie prägnant zu formulieren, der sich dann mannigfaltig anwenden lässt, weil ich meine, Licht von zwei Seiten, so ein Standardraum hat sechs Seiten, also das heißt, du hast dann alle möglichen Kombinationen, wenn du eben auch den Boden mit dazu nimmst.
Ja, das wird schwierig mit Tageslicht, aber...
Ja, aber sag mal drum. Also das heißt, du hast ja dann einfach von diesem einfachen Muster, jetzt halt nicht Tausende, aber schon viele, viele Möglichkeiten, das Muster umzusetzen.
Ja, also es geht so ein bisschen um so eine Toolbox von Dingen, die man anwenden kann. Also wenn man ein Gebäude baut, das war halt diese Idee von Christopher Alexander. Ich suche mal das Buch raus und verlinke es dann auch in den Shownotes, zu sagen, du hast irgendwie einen Satz von, ich weiß nicht, wie viele er da beschrieben hat, aber bei dem Design Patterns Buch sind es, ich glaube, 32 um den Dreh. Und die haben jeweils eine Fragestellung, also sie lösen ein konkretes Problem und haben eine standardisierte Vorgehensweise, die aber auf den konkreten Anwendungsfall natürlich angepasst werden muss. Bei den Architekturmustern ist das relativ deutlich sichtbar. Auch hier bei den Fearless Change Mustern ist das sehr, sehr gut sichtbar, dass sie halt für die Situation, in der du dich befindest, angepasst werden müssen. Aber dass irgendwie dieses Muster sich trotzdem durchzieht, dass es eine ähnliche Weise gibt, eine beschreibbare Weise, in der du das erklären kannst.
Hast du da ein Beispiel oder willst du vorher noch was anderes sagen? Weil ich hätte jetzt gerne ja mal so ein griffiges Beispiel, vielleicht auch aus dem Fearless Change, was so im Arbeitsalltag mal angebracht ist, wo dann einfach sagst, okay, das ist das Muster und so musst du das anpassen auf eine Beispielsituation.
Ja, ich fange mal mit einem Muster an, bevor wir die Kategorisierung machen. Mhm. Das erste Muster, was man immer erfüllen muss, ist Evangelist. Evangelist ist ein Muster, das sagt, wenn du eine Idee einführen willst, musst du persönlich davon voll überzeugt sein. Du musst daran glauben, dass diese Idee dein Unternehmen weiterbringt. So. Ist eigentlich ein klares Muster. Also ich weiß nicht, was du gerne in der Compo Group einführen würdest.
Also sagen wir es mal so, ich möchte ja Confluence einführen quasi als Dokumentationssystem und habe da eben bestimmte Use Cases ausgemacht. Und
warum glaubst du daran, dass das die Compo Group, was bringt das der Compo Group?
Also der Compo Group bringt das Transparenz und die Möglichkeit, Informationen auszutauschen und kollaborativ zu arbeiten über den ganzen Konzern hinweg.
Kannst du das wissenschaftlich beweisen, bevor du es eingeführt hast?
Ich müsste jetzt sicher suchen, ob es da irgendwo wissenschaftliche Untersuchungen gibt, aber so dieses Vorgehen, dass du eine Plattform hast, auf dem sich die Leute austauschen und diese zentralen Geschichten alle machen, und bestimmte Use Cases abbilden. Da gibt es sicher Untersuchungen darüber, inwieweit die jetzt wirklich wissenschaftlich von der Uni sind, sei jetzt mal dahingestellt. Aber es gibt
so weit musst du da gar nicht hingehen.
Ja, also
der Punkt ist, du musst es glauben. Du kannst es nicht beweisen, du musst es glauben. Du musst fest daran glauben, dass es tatsächlich in deinem Unternehmen eine Änderung macht und dass es wert ist, diesen Kampf der Einführung dafür anzugehen. Du darfst es nicht machen, weil das dein Job ist. Du darfst es nicht machen, weil, Schäfer hat das gesagt, sondern du musst selber daran glauben, dass diese Idee das Unternehmen verbessert und dass es wert ist, dieses Unternehmen zu verbessern.
Sagen wir es mal so, ich glaube daran, ich lebe es auch. Also wenn ich jetzt nicht wirklich gerade Bildbearbeitung mache oder irgendwie ein Dokument schreibe, was für Externe sein soll oder PowerPoint oder so irgendwas ist, dann bin ich nur in Confluence unterwegs. Das heißt, ich brauche wirklich...
Ich wollte das gar nicht so in das Detail auf genau diesen Punkt bringen. Ich wollte nur das Pattern so ein bisschen klar machen.
Aber ich glaube, kann man mich als Evangelist bezeichnen?
Du musst dich... Also das ist eben dieser Punkt. Das ist Pattern 1. Ich glaube, es gibt einige Pattern, die sind optional in diesem Buch. Das Evangelist-Pattern ist nicht optional. Du kannst keine Idee in ein Unternehmen glaubhaft einführen, wenn du selber nicht dran glaubst. Wie oft...
Ich glaub,
haben wir CEOs gesehen, die Agile einführen und sagen, ihr macht jetzt alle Agile, aber dann selber doch wieder dem widersprechen, weil sie die Sprints aufgebrochen haben, weil sie gesagt haben, ja, diese Prioritäten interessieren mich nicht, ihr müsst das alle bis dann und dann machen und all solche Dinge. Das sind Leute, sind kein Evangelist, weil sie verstehen die Idee, also sie haben die Idee für sich so nicht verstanden, dass sie dran glauben können. Also man muss eine Idee auch, oder sie haben sie vielleicht irgendwie verstanden, aber nicht so, dass sie haben transparent gemacht, was sie verstanden haben. Wahrscheinlich sich selber auch nicht. Und sie haben einfach nicht daran geglaubt, dass es wirklich einen Unterschied macht. Die sind irgendwie einem Trend hinterhergelaufen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige an diesem Pattern. Du musst an die Idee glauben. Der Erste, den du überzeugen musst, bist du selber. Und wenn du den nicht überzeugt hast, lass es sein.
Okay, dann würde ich sagen, ich bin ein Evangelist, wenn es darum geht, Confluence anzuführen.
Gut,
du bist okay. Pattern 1 erfüllt. Nächstes Pattern. Nein, Quatsch. Okay, also das heißt, der Evangelist, also das Evangelist-Pattern sagt einfach nur aus, wenn du eine Idee hast und davon komplett überzeugt bist, dann musst du das alles vorleben und musst auch entsprechend den Prämissen, die deine Idee mit sich bringt, welche auch immer sein muss, musst du einfach das alles vorleben und musst die anderen davon überzeugen und mit gutem Beispiel vorangehen.
Ja, ne? Genau.
Wie ist das, wenn ich dann irgendwie wenn ich dann irgendwie dazu neige, die Leute mit dem Halsversprechen zu überrumpeln. Weil ich komme ja dann quasi hin und sag so, hey, liebe Leute, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Das ist der Weg, den wir alle gehen müssen.
Ja.
Weil das ist ja quasi so.
Das ist quasi das letzte Pattern, was ich hier
sprechen wollte. Lass uns mal also wieder zurückgehen. Wir haben jetzt, glaube ich, verstanden, ich habe zumindest mal verstanden, was ein Pattern ist. Was muss man da noch wissen? So?
Ja, also bevor wir loslegen, gibt es noch eine kurze Einleitung hier. Und zwar gibt es eine ganz hilfreiche Kategorisierung von wie Menschen in Organisationen auf Veränderungen reagieren. Und diese Kategorisierung findet in fünf Bereiche statt. Und da sind sogar Prozentangaben dran, die für ein normales Unternehmen, was es ja so nicht gibt, aber es hat halt irgendjemand mal die Norm gemessen und das sind halt die Prozentzahlen dafür. So, die allerersten sind die sogenannten Innovators. Innovators sind Leute, denen, da kommst du rein, wir nehmen jetzt das Beispiel Confluence, da kommt einer rein und sagt, hier, ich habe ein cooles Wiki gefunden, das ist Confluence und das will ich jetzt nutzen. Und die sagen, cool, egal was Benny sagt, die sagen cool. Weil die finden Innovationen geil, die wollen alles Neue ausprobieren und die wollen einfach dabei sein. Das sind aber nur 2,5%. Mhm. Trotz alledem sind die sehr, sehr wichtig, weil sie dir ganz schnell einen Einstieg ermöglichen in ja, das überhaupt einzuführen. Und 2,5% sind sozusagen dein erster Target-Markt. Mhm. Und wir nennen jetzt mal bewusst keine Namen, aber ich habe da dich über Leute reden hören, die sofort mit Confluence gearbeitet haben, wo ich sagen würde, okay, das sind die Innovators, die fanden es einfach cool, was Neues zu verwenden und die waren da sofort mit dabei. Also something new, sign me up.
Ja, genau. Also das heißt, mit den Innovators kann ich dann auch so ein bisschen den Proof of Concept starten. Also das heißt, ich sag so, hey Leute, ich habe hier was, ich habe eine Idee, lass uns das ausprobieren und dann habe ich 2,5%. Also je nachdem ist es ja schon irgendwie zumindest mal eine kleine, aber relevante Menge, die dann auch nicht davor zurückschrecken zu sagen so, ja komm, lass es uns ausprobieren, wenn es nichts ist, so what?
Ja.
Weil das ist ja immer so dieses Problem, wenn du dann ein neues Tool versuchst einzuführen oder eine neue Idee versuchst ins Unternehmen zu bringen und es funktioniert nicht, dann musst du eben auch die Möglichkeit haben, zurückzurudern oder nicht. Also zu sagen, okay, geht nicht, ich suche mir ein anderes Unternehmen. Ja.
Das ist, also ich spring dann mal zu diesem Pattern. Es gibt genau dieses Pattern Test the Waters, wo es dann heißt, versuch's doch einfach mal. Ne? Und wenn du jetzt unbedingt Confluence einführen willst, du bist jetzt an einem Stadium, wo du über diesen Punkt natürlich schon weit hinaus bist, aber installier doch mal eine Testinstanz irgendwo und lass die Innovators damit rumspielen. Mhm. Lass sie damit Erfahrungen sammeln. Guck, wie das in dein Unternehmen reinpasst und guck halt auch, gibt's vielleicht Success-Stories damit? Gibt's vielleicht Dinge, die dagegen sprechen, meine Idee hier in diesem Unternehmen einzuführen? Und guck mit diesen Innovators einfach mal, was man so ausprobieren kann. Weil je mehr du auch ausprobierst mit der neuen Idee, das Buch geht jetzt auch so ein bisschen stärker davon aus, dass man irgendwie so eine Idee wie Agile oder wie Test-Driven Development oder wie Design-Patterns in sein Unternehmen einführen will, wo man nicht schon so viel Erfahrung hat, wie du jetzt mit Confluence. Bei Confluence kommst du ja selber mit einer ganzen Menge Erfahrung rein. Da ist so ein Test the Waters dann spezifisch auf die Anforderungen der Kompo-Group wichtig, aber nicht so sehr darauf, dass du auch selber Erfahrungen mit dem System sammelst. Klar, es gibt neue Versionen und da kannst du immer noch irgendwo Erfahrungen sammeln, aber da, wenn du halt eine ganz neue Idee einführst, dann musst auch du noch Erfahrungen damit sammeln. Ne? Und du, es gibt ja so viele Möglichkeiten, das Ganze auch anzuwenden. Und hier, da siehst du halt schon dieses Pattern Test the Waters. Das sagt eigentlich nicht sehr viel aus. Das sagt einfach nur, ja, probier's doch einfach mal aus. Ne? Guck mal, und wie du es dann ausprobierst, welches Setting du nimmst, ob du ein Team nimmst oder ob du das Cross-Team machst. Das sind alles so Dinge, die du dann deiner spezifischen Situation anpassen musst.
Okay. Was ist dann so die nächste Gruppe? Also ich habe jetzt halt die Innovators irgendwie abgekreist und die sind alle hellauf begeistert und ich sehe, es funktioniert.
Ja, die Innovators haben ein Problem. Strukturell.
Ach so.
Die sind immer hinter dem Neuesten her. Das heißt, 2 Wochen später ist Confluence schon wieder alter Hut und dann sind die weg.
Willst du was Neues? Dann wollen sie was Neues.
Dann wollen sie wieder was Neues. Und dann kommt der Nächste und sagt MediaWiki und die sagt, geil, MediaWiki. da muss man also aufpassen. Die zweite Gruppe sind die sogenannten Early Adopters. Hat der ein oder andere sicher schon mal gehört. Das ist auch eine etwas größere Gruppe. Average Population 12,5%. Und die haben so die Anforderung, oh, da ist was Neues, das ist interessant, erzähl mir mal mehr davon. Ne? Während die Innovators sofort mitgemacht haben, ohne wirklich zu wissen, was es ist, wollen die Early Adopters von dir dann doch so ein bisschen erklärt haben. Die wollen Schulungen von dir haben, die wollen so ein bisschen Anleitungen haben, Beispiele sehen. Die sind immer noch sehr einfach zu überzeugen, weil, sie freuen sich halt Neues auszuprobieren, aber alles Neue machen sie halt dann doch nicht mit, ne? Sondern so.
Also das heißt, ich muss denen dann schon ein bisschen was füttern und ja, auch so ein bisschen zeigen, hier haben wir ein paar Beispiele mit ein paar Use Cases und dann eben so das was die Innovators schon nutzen und aufgebaut haben, denen dann erstmal zeigen und sagen, okay, ja, so und so kann es gehen.
Mhm. Okay. Und die Early Adopters haben halt auch, also sind eine größere Masse, sie bleiben länger dabei. Ja. Und sind für die Überzeugung der nächsten Gruppe, die sogenannte Early Majority, extrem wichtig. Die Early Majority zeichnet sich vor allen Dingen dadurch aus, dass sie sich von Success Stories close to home überzeugen lassen. Das heißt von Erfolgsstories, die ihr Kollege, ihr Nachbar, ihr Freund, ihr Lebenspartner, was weiß ich, gemacht hat. Mhm. Und was du also schaffen musst, ist die Early Adopters mit an Bord zu holen und mit denen Success Stories zu erzeugen. Mhm. Die in diese Idee so zu involvieren, dass sie die Success Stories auch nicht als deine Success Story interpretieren, sondern als gemeinsame Success Story. Ja. Und die dann ihren Freunden erzählen, hey, cool, wir machen da Confluence und da kann man das machen und da kann man das machen und das. Und genau diese Dinge, wenn du nicht als Evangelist, der ja nur ein sehr begrenztes Netzwerk kennt, den etwas erzählt, sondern wenn das die Early Adopters machen und die überzeugen dann die Early Majority und das sind etwa ein Drittel der Menschen.
Okay, das heißt, ich habe dann 2,5%, 12,5% sind 15 und nochmal 33%, dann bin ich ja schon quasi fast bei der Hälfte. Und ja, dann habe ich es ja schon fast geschafft.
Da hast du schon fast geschafft. Ja.
Ich kenne da eine Story, also oder eine Aussage. Das ist mir untergekommen so in diversen Büchern, wo es dann darum geht, wie man Wikis einführt in ein Unternehmen. Und da stand dann irgendwo drin so, sie wissen, dass sie es eigentlich geschafft haben, wenn sie irgendwann mal in der Kantine oder in der Raucherecke oder sonst irgendwo stehen. Und sie hören zwei Leute über das Wiki reden, mit denen sie noch nie vorher zu tun hatten. Und das ist mir doch tatsächlich Mitte des Jahres passiert. Ich stand dann wirklich in Bistro und dann haben zwei Leute, die habe ich vorher noch nie bewusst gesehen, haben über Confluence geredet und fanden es relativ geil, was wohl andere Leute damit machen. Und dann habe ich mir auch gedacht, so ja, hey, guck. Zumindest mal hat es eine gewisse Streuweite erreicht, die über mein Netzwerk hinausgeht. Geht das so in die Richtung, oder?
Also zu dem konkreten Ding stand jetzt nichts drin. Mhm. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall kein schlechtes Zeichen.
Ja.
Will ich mal so behaupten. Also in dem Buch stand jetzt nichts, dann habe ich auch keine näheren Erfahrungen zu. Mhm.
Okay, also das heißt, ich habe jetzt halt quasi die
frühe Mehrheit,
Early Majority, und jetzt halt kommen die späten.
Late Majority. Mhm. Das sind die Leute, die im Prinzip von der Mehrheit überzeugt werden. I'll do it if I have to.
Mhm. Weil es alle anderen auch so machen, ja, mache ich jetzt halt mit. Ne?
Das sind die Leute, die, ja, wenn die drei Leute neben mir Confluence machen, mache ich halt auch Confluence. Das ist, ja, vielleicht ein bisschen frustrierend, wenn man so von einer neuen Idee begeistert ist, dass da nicht alle von begeistert sind, aber es entspricht der Realität. Es ist halt nicht für jeden was. Und diese Leute überzeugt man halt dadurch, dass möglicherweise irgendwann das Management sagt, wir dokumentieren nicht mehr in Word, wir machen nur noch Confluence. Dadurch merken, dass alle ihre Kollegen nur noch Confluence links umher schicken und keine Word-Dokumente. Und über solche Dinge.
Mhm. Aber die kann ich ja auch nicht irgendwie greifen. Also die kann ich ja auch nicht überzeugen, oder? Weil, ich meine, was willst du?
Du kannst sowieso nicht alle überzeugen.
Was willst du bei jemandem versuchen, Überzeugungsarbeit zu leisten, der sagt so, wie viele Leute machen es denn? Ach, noch nicht alle. Ja, nee, ja. Es gibt keine Regel, dass ich es machen muss. Ja, dann mache ich es einfach nicht.
Ja. Du kannst sowieso nicht alle überzeugen. Vielleicht friemel ich da mal das nächste Pattern jetzt ein. Mhm. Ask for Help nennt sich das. Und zwar, du kannst einige wenige überzeugen. Und ich sagte ja schon, die Menge der Leute, die du kennst, ist gar nicht so groß. Mhm. Und wenn du jetzt diese Early Adopters hast, die, mit denen du dann auch, ne, mit denen hast du eigentlich noch relativ engen eigenen Kontakt, dann kannst du denen doch sagen, hey, du machst doch so coole Sachen in Confluence, willst du das dem und dem nicht mal zeigen? Und es ist ganz witzig, weil wenn du Leute, also es gibt ganz wenige Leute, die dir nicht helfen, wenn du sie danach fragst.
Man muss halt fragen. Ne?
Und man muss sich einfach trauen, da die Leute zu fragen und sagen, hey, kannst du mal das und das machen? Man kann ihnen da ja auch durchaus mal so ein bisschen dann an der Stelle auch sagen, hey, du machst so coole Dinge in Confluence, weil das in der Regel ja dann auch stimmt. Ne? Mhm. Und das einfach mal auch zum Ausdruck bringen, weil das motiviert die Leute dann auch eher, dir zu helfen. Und das Gehirn macht so einen witzigen Punkt, weil wenn das Gehirn merkt, oh, ich helfe ihm, dann muss ich den ja mögen.
Ne? Ja, das heißt, es ist quasi andersrum. Nicht, ich mag ihn, deswegen helfe ich ihm, sondern was, ich habe ihm geholfen? Oh, dann mag ich ihn ja.
Ne? Ja, das funktioniert ja, glaube ich, so in beide Richtungen. Ne? Und cool. Insofern ist dieses Pattern Ask for Help, glaube ich, gar nicht so unwichtig. Ne? Also einfach, wenn du so eine Confluence einführst, dir auch klar zu sein, du kannst das nicht alleine. Ne? Mhm. Du brauchst jemand oder du brauchst die Unterstützung von ganz, ganz vielen Leuten und die musst du einfach fragen.
Ja, das ist ab und so ein bisschen schwierig bei uns. Aber jetzt hat man eine doofe Frage. Also ich habe mir angewöhnt, ich habe ja bei uns so ein paar Best Practices, die ich einfach sammle. Also das sind quasi exemplarische Use Case Lösungen. Und da habe ich mir angewöhnt, wenn ich so ein Best Practice mit in die Liste aufnehme, dass ich dann oben drüber schreibe, von wem ich das Best Practice geklaut habe, beziehungsweise wer die Anforderungen an mich gestellt hat, dass ich eben diese Lösung entwickelt habe oder erarbeitet habe. Zum Beispiel den Yannick habe ich mit reingeschrieben bei der Blog-Geschichte, wo dann eben auch das Rating mit reinkam. Oder jetzt hat die Judith, das ist eine aus der Schweiz, die habe ich mit reingeschrieben, weil die hatte halt irgendwie Anfragen, ob sie irgendwie Übersichten von verwaisten Seiten sieht, von Seiten mit wenig Inhalt und so weiter. Da habe ich Lösungen erarbeitet, habe ich ihr gesagt, so hey, ich packe dir in die Best Practices rein, ich schreibe da oben deinen Namen mit rein. Weil das sind einfach so Dinge, wo ich dann sage, ich kann es zwar umsetzen, aber ich wäre nicht auf die Idee gekommen. Und dann finde ich es einfach nur fair, denjenigen, der mir die Idee gegeben hat, damit reinzuschreiben. Geht das so in die Richtung, oder?
Das ist mehr die Richtung Just Say Thanks. Das ist ein anderer. Das sind so die beiden ineinandergreifenden Patterns. Ne? Just Say Thanks ist, wenn dir jemand geholfen hast, dann sag Danke. Und zwar, je spezifischer du dich für etwas bedankst, was er gemacht hast, umso mehr Wirkung hat es. Ne? Mhm. Weil Danke ist so eine Floskel. Danke, Walni, fürs Wochenende. Bla.
Ja, ist gut.
Ist gut.
Schon recht.
Aber wenn ich jetzt sage, danke, Walni, dass du dieses tolle japanische Bier geholt hast, das war echt cool, weil das echt gut geschmeckt hast, dann zaubert es automatisch ein Lächeln auf die verschmitzten Lippen von Walni.
Ja, vielleicht auch, weil es um Bier geht, aber das heißt drum. Ja, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ne?
Und das kann man dann durchaus machen. Also da kannst du dann sagen, hier hat übrigens, sorry für die Confluence-Leute, immer einen stärkeren Effekt, wenn du das nochmal persönlich sagst. Mhm. Also persönlich ist stärker als am Telefon ist stärker als per E-Mail, E-Mail ist stärker als wenn du es ins Wiki schreibst, würde ich sagen. Mhm. Obwohl Wiki vielleicht ein bisschen stärker ist, weil es öffentlich ist, wenn es jemand liest. Also sollte man auf jeden Fall machen. Man sollte die Leute danach fragen, einem zu helfen. Und wenn sie einem helfen, sollte man sich dafür bedanken. Mhm. Man muss die Leute halt in die Idee involvieren und dann helfen sie einem auch.
Okay.
Zurück zur Late Majority. Mhm. Die hat man halt irgendwann überzeugt, entweder über Mehrheiten, darüber, dass der Chef das irgendwie sagt. Und dann gibt's noch die 15%, die nennen sich Laggers. Das sind die, die man nie überzeugt.
Also ein Lager.
Ja, genau, ein Lager.
Also, so wie ein Lagerbier. Bleibt lange sitzen. Und
ja. An dieser Stelle muss man sagen, Menschen, also es geht ja nicht um Menschen, es geht um Rolle. Mhm. Und es gibt halt im Durchschnitt für jede Idee 15%, die werden einfach nicht mitmachen. Punkt. Die sagen, wir haben das immer mit Word gemacht, es gibt überhaupt keinen Grund, auf Confluence zu gehen und ich mache das jetzt weiter so. Mhm.
Aber die können dann, also die Laggers in Confluence können dann zum Beispiel ein Early Majority für
die Einführung für SAP sein.
Ja, zum Beispiel.
Ja. Das ist nicht auf eine Person, sondern auf man, also es ist halt, ne, für jede Idee kann man sozusagen so eine Population aufbauen. Und das muss man sich halt klar machen, glaube ich. Und da muss man sich dann auch befreien. Man wird nicht jeden von seiner neuen Idee überzeugen. Und irgendwann wird die neue Idee auch von einer anderen neuen Idee überrannt. Und da muss man dann selber aufpassen, dass nur wenn man Confluence eingeführt hat, man nicht in 15 Jahren der Lagger bei dem Nachfolgesystem ist. Das ist glaube ich, auch ein nicht zu unterschätzendes Pattern. Ne? Da hat man irgendwann mal als Innovator, als Evangelist ein System eingeführt und jetzt ist das so dein Baby. Mhm. Und dann kommt 15 Jahre später einfach die Erneuerung, weil irgendwann, ne, wird Confluence auch
outdated sein. Ne?
Outdated sein. Und dann ist man selber plötzlich der den größten Widerstand leistet, weil es ja sein Baby ist.
So. Okay, ich meine, kommt noch eine Rolle?
Nee, das war's.
Okay, das heißt, wir haben jetzt halt, irgendwie so diese Abstufung. Das heißt, die Ersten, die mitmachen, ohne überhaupt zu wissen, um was es geht, die es interessiert, die aber überzeugt sein wollen. Dann die erste Mehrheit, die mitmacht, weil sie den Sinn darin sehen.
Weil sie Erfolgsstories
von den
Kollegen sehen.
Genau, weil sie sehen, dass es funktioniert und weil sie das auch dann gut finden. Dann die mitmachen, weil es eben alle machen. Und dann der klägliche Rest, der einfach nie mitmachen wird und den man auch nie gewinnen wird, egal was man tut. Das sind so diese, was sind das? 2, 4, 5 Dinge. Okay, wir haben zwischendrin ja schon ein paar Pattern aufgerufen, quasi so den Evangelist hatten wir, dann Test the Waters, Ask for Help und so weiter. Was sind denn so die wichtigsten Patterns, die du jetzt halt irgendwie uns mal an die Hand geben könntest, wo du sagst, okay, wenn ihr eine Idee habt und jetzt halt gar nicht wisst, wie ihr das machen sollt, dann hast du hier 5, 6, 7, 8, 9, 10 Patterns. Die kannst du auf jeden Fall mal alle durchgehen und ausprobieren, ob es funktioniert. Und dann, wenn das Pattern funktioniert, gehst du eben weiter zum nächsten Pattern.
Ja, also ich glaube, man sollte sich mit allen Patterns mal beschäftigt haben. Ich habe jetzt nur so ein paar beispielhafte ausgesucht, dass die Leute sich überlegen können, ob sie so ein Buch überhaupt lesen wollen oder nicht. Mhm. Also alle werde ich hier nicht sagen.
Also ist das jetzt quasi kein Kochrezept? Gibt es überhaupt sowas wie ein Kochrezept?
Ja, es ist schon irgendwie ein Kochrezept, aber in diesem Kochrezept steht halt nicht drin, tun Sie Wasser in den Topf, tun Sie eine Prise Salz dazu, bringen einen Löffel Öl und dann warten Sie 33 Minuten und dann sollte das Wasser kochen, sondern da steht halt, bringen Sie Wasser zum Kochen und packen Sie die Nudeln da rein. Ne?
Mhm.
Also es ist halt ein bisschen High Level.
Es ist egal in welchem Topf und es ist egal welches Wasser und es ist scheißegal welche Nudeln, halt einfach nur, du brauchst halt Nudeln für die Beilage.
Genau, ja. Also insofern ist es schon irgendwie so ein bisschen kochrezeptmäßig, aber ja, also ich glaube, ich fand es das Lesen dieses Buchs durchaus sinnvoll, um einfach diese ganzen Pattern zu kriegen. Interessant ist, In dem Buch stehen durchaus Patterns drin, auf die man nicht gekommen wäre. Mhm. Es sind aber auch viele drin, auf die man gekommen wäre. Ich würde sagen, so Hälfte, Hälfte ist so ungefähr der Punkt. Ich erwähne jetzt mal so das nächste Pattern, was, glaube ich, ganz wichtig ist. Connector. Es gibt Leute...
Hey, ich glaube, Connector ist hier in meinem in meinem Persönlichkeitstest, den wir gemacht haben.
Du bist Connector.
Da kam Connector raus. nur so nebenbei, ja.
Das finde ich.
Okay, Pattern Connector. Was ist Pattern
Connector? Da hätte ich an dich jetzt nicht gedacht, aber vielleicht liegt das auch einfach daran, dass Connector viel heißen kann.
Ja, ich weiß auch gar nicht. Ich kann mal kurz gucken, ob ich das noch irgendwo rumdümpeln habe.
Nee, da ist es nicht. Ich glaube, wir hatten das auf der Homepage. Das musst du gleich rausschneiden, das nachgucken, ne?
Da. StrengthFinder B Report. BBH. Hallo? Connectedness, ja.
Connectedness. Das ist, glaube ich, was anderes.
Deliberative Connectedness Relator Intellection Maximizer.
Connector ist typisch, ist ein typischer Yannick, ne? Aber.
Ja. Ja, okay, dann, okay, fangen wir mal an.
Mit dem Pattern Connector.
Ja, genau.
Also, ein Pattern, was da interessant zu nennen ist, ist das Connector Pattern. Also, ich hatte ja schon so angedeutet, vorsichtig, du kannst nicht jeden im Unternehmen kennen. Mhm. Aber es gibt Leute, die kennen einfach verdammt viele Leute. Die sind total vernetzt, die haben vielleicht schon 3-4 Mal die Abteilung gewechselt und haben zu ihren alten Kollegen noch viel Kontakt. Und die reden mit ganz vielen Leuten. Die sind einfach von ihrer Art, von ihrer Persönlichkeit dazu da, Ideen zu verteilen. Und diese Leute, wenn man sie denn findet, dann sollte man sie versuchen, halt sie in die Idee zu involvieren und ihnen halt zu zeigen, hier, das kann man damit und das kannst du damit machen und sie halt unterstützen halt auch dann sie bitten, das mal Leuten zu erzählen und so, weil die erzählen auch gerne Leuten Dinge, die sie tun und die sie cool finden. Mhm. Und dann sollte man solche Leute einfach da rein involvieren, diese Idee zu verbreiten, weil das sind die optimalen, die Idee halt durch das ganze Unternehmen verteilen, so dass man es nicht nur in einer Abteilung hat und vor allen Dingen nicht nur, wenn der Chef sagt, ihr macht jetzt mal beim Wein hier eine Confluence-Schulung, sondern dass die davor schon gehört haben und möglicherweise mal bei dir anrufen und sagen, hier der sowieso hat mir gesagt, du machst Confluence, kannst mir dazu mal was erzählen. Ne?
Also das heißt, wenn ich jetzt seit 1-2 Konnektoren bei den Innovators oder sogar bei den Early Adopters hab. Ich glaube, bei den Early Adopters wäre es sogar noch effektiver, oder?
Ja, ich glaube, also.
Weil die Innovators sind so schnell dabei und schnell auch wieder weg. So quasi der erste Schub, den du kriegst, und die Early Adopters sind die, mit denen du wirklich die Use Cases ausarbeiten und Erfolgsgeschichten schreiben kannst.
Ja, genau.
Ja, also das heißt, Connectoren unter den Early Adopters ist zu bevorzugen und auch ein bisschen zu Bauchpinseln.
Ja, Bauchpinseln, das wäre, ist sowieso, glaube ich, eine gute Idee. Also die Leute, die, also nicht im literally Sinne, aber wenn sie, also du kannst den Leuten schon sagen, wenn sie etwas gut gemacht haben, hey, das finde ich cool oder das ist halt interessant, was ihr damit gemacht habt und daran habe ich noch nicht gedacht und so weiter. Das ist schon, eine echte Hilfe und es gibt so Leute, die sind einfach natürlicherweise Konnektoren.
Zum Beispiel ein Yannick, ne?
Die andere Seite, wo du es von angehen kannst, ist so rollenspezifisch. Also Sekretärinnen, alle Leute, die irgendwie Support machen. Die unternehmensweite Funktion haben, die vielleicht gar nichts mit der direkten Arbeit zu tun haben, sind traditionell die, mit denen redet jeder. Mhm. Ne? Und wenn die an, also wenn, wenn die Sekretärin jetzt zum Beispiel anfängt, in Confluence wichtige Dinge reinzuschreiben, die für alle wichtig sind, mhm. dann müssen die ja auf einmal alle auf Confluence gucken und sehen, oh, was ist denn das? Das ist ja interessant. Da kann ich auf Edit klicken.
Mhm. Können sie den nicht zerstören? Nein.
Und das ist sicher immer eine interessante ja, Perspektive. Mhm. Ich füge jetzt gerade mal ein Pattern ein, live sozusagen, mhm. was man sagt ja, okay, jetzt musst du dich auf diese Konnektoren besonders mhm. fokussieren. Wie bekomme ich das denn hin? Und da gibt es ein Pattern.
Ja, aber noch kurz auf die Konnektoren. Ich meine, wir hatten es jetzt darüber, es gibt ja diese natürlichen Konnektoren. Das sind die, die einfach sehr redefreudig sind und mhm. eben auch die Kontakte halten. Und dann gibt es ja diese Konnektoren auf Funktions- oder Rollenbasis. Das heißt, die haben eine Funktion oder eine Rolle im Unternehmen, wo sie per Definition einfach mit vielen Leuten reden. Muss ich die irgendwie unterschiedlich behandeln oder ist das jetzt halt in dem Pattern nicht mit drin?
Das also wahrscheinlich muss ich sie unterschiedlich behandeln. Mhm. Nächstes Pattern, Personal Touch. Weil du musst. aber also nee, diese direkte Unterteilung würde ich. Also du musst halt jede Person anders behandeln. Aber ansonsten.
Also heißt, du musst einen Personal Touch reinbringen.
Ja. Diese Unterscheidung macht das Buch auch gar nicht. Also die haben wir jetzt gerade selber reingebracht.
Ja, es ist nur, also weil du es eben gerade gesagt hast, ne?
Ja, Personal Touch. Wenn du jemand Confluence nahe bringst, musst du immer ihm klar machen, was er davon hat. Also den meisten Leuten ist völlig egal, was das Gesamtunternehmen davon hat. Du musst ihm erklären, was es für ihn persönlich bedeutet. Also du kannst jetzt ja mal versuchen, was bedeutet für mich persönlich Confluence? Was habe ich davon als Entwickler?
Als Entwickler? Also wenn du, klassisches Beispiel im CTO, was wir unterwegs, da hätte ich gesagt, okay, du bist Entwickler hier, das heißt, du entwickelst mit Leuten aus Österreich und Polen zusammen irgendwelche obskuren Dinge auf der Basis von unserem Framework. Und wenn jetzt halt alle auf Confluence arbeiten, dann habt ihr eine gemeinsame Plattform und könnt sowohl an dem Framework als auch an dem, was du tust und was du entwickelst, gemeinsam kollaborativ die ganzen Konzepte und Diskussionen führen und so weiter und so fort. Also das heißt, du hast nicht mehr das Problem, dass Leute nicht auf deine Informationen zugreifen können, sondern wenn du es richtig lebst, dann hast du und alle deine Kollegen immer Zugriff auf die aktuellste Dokumentation, auf die aktuellsten Stand der Diskussion. Das interessiert dich nicht.
Nö. Nee. Ich glaube, also Personal Touch heißt halt auch, du musst du musst es irgendwie schaffen, die Leute dafür zu motivieren und Entwickler für Dokumentation zu motivieren. Ich sag dir, das ist eine Lebensaufgabe und an der wirst du nicht glücklich.
Du kannst da deinen Blog schreiben, weil das machst du ja auch im Privaten und dann kannst du das auch in der Firma machen.
Geht, glaube ich, schon in eine bessere Richtung. Also du siehst, wo ich drauf raus will. Du musst für jede Person, die zu dir kommt, irgendwie eine Erklärung haben, was das für sie bedeutet, warum das für sie persönlich besser ist.
Kann ich mir da auch ein paar von den Innovators schnappen und fragen, warum sie Interesse daran haben?
Ja, natürlich, das solltest du unbedingt tun.
Und weil daraus dann einfach ableiten, so was ich dann den Early Adopters und Early Majority erzähle?
Ja, also das ist, wir bilden jetzt die Tension ab für das letzte Pattern, aber es ist, glaube ich, unheimlich wichtig, auch mit den Leuten zu reden und zu hören, was die halt zu der Idee sagen. Du darfst dich auch an der Stelle als Evangelist nicht dahinstellen und sagen, ich bin hier und
hab das Heilsversprechen.
Ich habe das Heilsversprechen, macht alles so, wie ich sage, und dann klappt das. Mhm. Sondern du musst, du bist ein als Change Agent bist du halt mehr ein Moderator der Veränderung, als dass du sie durchführst.
Boah.
Also wenn ich alle Rollen aufschreibe, die ich durch mein Selbstverständnis und durch das Verständnis von anderen bei mir in der Firma ausführe, dann reicht da eine Visitenkarte nicht. Gerade eben kam noch Change Agent dazu.
Ja, die Rollen auf die Visitenkarten schreiben ist auch eher...
Ja, aber also das heißt, ich muss dann halt wirklich nicht nur... Also ich sag's jetzt mal so ein bisschen Laps daher. Also das heißt, ich muss nicht nur versuchen, mein System zu verkaufen und nicht nur versuchen, die Leute zu überzeugen, sondern ich muss... Also ich muss denen nicht nur mein System verkaufen, sondern ich muss sie auch noch überzeugen und sie davon überzeugen, dass sie ihre Arbeitsweise mitunter umstellen.
Ja.
Weil es besser ist.
Ja. Und das muss ich. Wie willst du sie sonst von deinem System überzeugen? Du musst dich einfach fragen, was hat der Entwickler davon, Confluence zu verwenden?
In Zukunft einen sicheren Job, weil das uns rausgeschmissen wird.
Hey. Ja, das funktioniert nicht. Gerade für Entwickler, da ist der Markt gerade extrem gut.
Ja, okay, also das heißt, ich muss dann halt, klar, als Evangelist sollte ich eh von meinem System überzeugt sein.
Da sollte es dir nicht so schwer fallen, Ideen zu haben.
Okay, ja, aber trotzdem ist es ja...
Ich meine, also, du siehst es immer wieder, es werden Systeme eingeführt und diejenigen, die einführen, können dir 1000 Dinge erzählen, warum das System besser ist. Mhm. Und dann guckst du dir an und denkst dir, ja, aber für wen?
Genau, das
nur
das,
für die, die es einführen. Und das macht das genau, kriegt halt das ganze Unternehmen auf, weil sie müssen halt ein anderes System verwenden, nur weil die es einführen,
davon überzeugt sind,
weniger Arbeit haben. Aber alle anderen haben mehr Arbeit. Das funktioniert nicht.
Okay, sagen wir mal so. Wenn ich Confluence einführe, dann bedeutet das im Prinzip, dass ich mehr Arbeit habe. Ja? Also das heißt, so dieser Faktor kommt nicht. Aber wo ich jetzt ein bisschen auch drauf gestoßen bin, das ist so, ich bin von einem System überzeugt, weil das eben meiner Arbeitsweise und meiner Ideologie, um es jetzt mal so zu nennen, entspricht. Aber ich muss dann eben auch hingehen und muss sagen, okay, es ist meine Arbeitsweise, es ist meine Ideologie, deswegen finde ich das gut. Und warum könnten es andere Leute auch gut finden? Also zum Beispiel Blog schreiben ist für mich absolut irrelevant. Brauche ich nicht. Das ist jetzt kein Use Case, wo ich sage, wow, wie geil, in dem System kann ich einen Blog schreiben. Aber ich darf dann aber nicht vergessen, dass für einen anderen genau dieses Argument das schlagende Argument ist. Ne? Das heißt, ich muss mir Gedanken machen, okay, welche coolen Sachen kann man denn sonst noch mit meinem System machen, was ich den Leuten sagen kann, was genau ihren Nerv trifft, aber nicht unbedingt meinen. Das heißt, ich muss dann auch als Evangelist wirklich rausgehen und muss nicht nur sagen, ich find's geil, weil ich, sondern ich find's geil, weil ich und du kannst auch noch, wenn es für dich wichtig ist, das, das und das.
So solltest du auf die Leute hingehen. Ich meine, klassischer Fall, du hast 20 Entwicklungsteams, die machen alle eigene Produkte. Haben miteinander auch gar nicht so viel zu tun.
Das heißt, die Kollaboration über Teams hinweg ist für die absolut irrelevant. Ja. Was ich
und dann als kommt da,
Kernkompetenz von dem System sehe.
Ja. Und dann kommt der Chef ran und sagt, ihr macht jetzt alle Confluence. Also wieso Confluence? Ja, damit ich das alles in einem System habe. Da denken sich die Entwickler halt, ey, leck mir am Arsch. Was soll das hier? Und das ist, da kranken ganz viele Systemeinführungen, weil die nur gemacht werden, damit alle ein System haben. Und für die individuellen Leute bedeutet das eigentlich nur, dass sie ihren ganzen Content von einem System ins andere packen müssen, unter hohem Aufwand. Und der Benefit ist null. Und deswegen scheitern diese Projekte. Ne?
Mhm. Ah, okay.
Gut. Machen wir weiter. Da habe ich eine schöne Story zu Corporate Angel. Wenn du etwas einführst, und ein hoher Executive unterstützt es, nutz ihn. Ne? Also lass ihn öffentlich eine Rede dazu halten oder bei irgendwas über Confluence reden, wo es wichtig ist, im Vorstand, in der Mitarbeiterversammlung, auf der Weihnachtsfeier, was weiß ich. Ich habe da zum Beispiel ein schönes Beispiel. Ich wollte in dem Team, in dem ich im Moment bin, Pair-Programming einführen, habe das auch zum Teil gemacht. Es war nur so, wir hatten einen Teamleiter vorher, der dem Pair-Programming sehr negativ gegenüberstand. der hat gesagt, wieso Pair-Programming, dann sitzen ja zwei Leute an einem Computer, wenn die wenn zwei Leute an zwei Computern sitzen, dann
geht also das doppelte Produktivität.
Hast du ja wohl doppelte Produktivität. Mhm. Der war schon weg, also der leitet mittlerweile ein anderes Team. Aber irgendwie warf das noch so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, auch die Schatten ins Team, weil die Leute sich nicht getraut haben, es mal auszuprobieren. Mhm. Und jetzt ist aber das höhere Management, also was eigentlich über diesem Teamleiter saß, von Pair-Programming sehr überzeugt. Mhm. Und da stand dann einer von denen mal irgendwann am Platz rum und wusste nicht, was er tun soll. Und der war aber früher mal Entwickler. Und dann habe ich ihm gesagt, hier, setz dich mal daneben, wir machen jetzt Pair-Programming. Mhm. Und alleine, dass da halt einer saß und das gemacht hat, hat den Leuten gesagt, oh, das hohe Management unterstützt das wirklich. Das sind keine Lippenbekenntnisse. Und der wendet seine teure Zeit dafür auf, sowas zu machen. Dann kann ich das ja auch ausprobieren. Mhm. Und das hat schon eine gewisse Änderung ausgeführt. Mhm. Der macht das jetzt auch regelmäßig mit den Leuten, die er direkt betreut. Dass er mal mit denen pairt, um einfach so zu sehen, wie die so sind. Und ja. Also man hat da so ein bisschen auch was eingeführt an der Stelle.
Ja, cool. Zählt da auch sowas dazu, wie dass zum Beispiel in Vice President Meetings Meeting Minutes, also Protokolle in Confluence geschrieben werden, also jetzt halt auf meiner Seite. Weil die Leute sind ja dann...
Ich würde mich auf die Diskussion, was zählt zu welchen Pattern, nicht einlassen wollen. Das ist relativ unproduktiv. Das zu definieren.
Aber das heißt, man kann dann eben auch hingehen, kann sagen, okay, wenn ich jetzt halt hier eine Idee habe, und ich habe dann bestimmte Use Cases in der Idee drin, die auch vom Management gelebt werden oder genutzt werden. Also ob sie gelebt werden, ist so ein bisschen was ideologisch. Aber du hast einfach bestimmte Dinge, die werden vom Management genutzt. Und dann kannst du eben hingehen und sagen, so alles klar, guckt euch an, liebe Leute, das Management nutzt das. Und wenn dann nicht du das machst, sondern das Management kommt und sagt, liebe Leute, guckt her, wir nutzen das, dann ist es so dieser Corporate Angel.
Ja, also Corporate Angel.
Angel. Also wirklich wie ein Engel, ja. Der dann mit seinem Heiligenschein auf dich sein Licht herabwirft, genau. Und sagt so, ist geil.
Ne? Genau. Also ich meine, wie oft hast du das, dass so Ideen eingeführt werden, mit dass das höhere Management sagt, ja, alle müssen Prozessen folgen. Und dann der Einzige, der sich nicht an die Prozesse hält, ist der Manager selber, weißt du?
Ja, weil...
Das ist halt so...
Ja, das ist dann auch so ein bisschen... das macht den Manager auch so ein bisschen unglaubwürdig, weil er seine eigene Vorgabe nicht lebt.
Und aber macht das ist dir unheimlich schwer.
Ja, aber das ist auch das so, wenn der Manager jetzt halt ein Evangelist für Prozesse wäre, dann würde er ja auch mit gutem Beispiel vorangehen, würde es selbst leben und dann wäre das ja auch ein komplett anderer Kontext. Ja, also das heißt, das kann man auch auf alle Ebenen abbilden. Musst du als Evangelist eigentlich auch eine Machtposition haben?
Nein.
In deiner Unternehmen?
Das Buch geht davon aus, dass jeder ein Change Leader sein kann, dass jeder Evangelist sein kann und jeder das Unternehmen verändern kann, egal wie viel formelle Macht er hat. Und es ist ja auch so, dass wenn ein Manager reinkommt und sagt, wir nutzen jetzt alle Confluence und die Leute dazu zwingt,
und dann also du machst das oder ich feuer dich, ne?
Zwei Wochen später geht, dann ist diese Idee ja meistens sofort tot.
Mhm.
Wenn du als normaler Mitarbeiter das nach und nach, das ist ja hier auch so ein Grassroot-Ansatz, ne? Also ich meine, der große Manager braucht nicht auf die Innovators zugehen, der sagt, wer macht das und dann. Der kriegt sogar die Leggers, oder er schmeißt sie halt raus. Aber diese Grassroot-Aktivität, die du hier machst, die hat ja schon das Potenzial, dann alle zu kriegen.
Also Grassroot heißt einfach, ich fange unten auf der untersten Ebene an, überzeug so ein paar und dann fängt es an, das Gras zu wachsen und irgendwann hast du dann eben die grüne Wiese.
Ja.
Ne? Wo dann eben alle mitmachen. Hm? Ja, okay.
Wir kommen zum letzten, Peter, wenn du keine Fragen mehr hast.
Mmh.
Nee, das müsste jetzt passen. Also wir
sind da zwar immer ein bisschen hin und her gesprungen, aber sowas, was ist das letzte Pattern?
Fearless.
Oh, jetzt habe ich Angst.
Nein, eben nicht. Also das Buch heißt ja nicht umsonst Fearless Change und das ist das wichtigste Pattern von allen. Und das Fearless Pattern möchte eigentlich sagen, wie gehe ich eigentlich mit Kritik um? Und du hast ja die Problematik, wenn der Wein irgendwo hinkommt und sagt, hier,
ist geil, mach mal.
Confluence ist geil. Dann gibt es ja Leute, die setzen sich hin und sagen, nee, machen wir nicht, geht nicht.
Ist scheiße.
Und was der Wani dann meistens versteht, ist, die sagen einfach nur, ist scheiße, machen wir nicht. Mhm. Was die Leute aber viel öfter sagen, als ist scheiße, machen wir nicht, ist, das und das und das und das passt für unsere Situation nicht. Mhm. Und dieses Fearless-Pattern sagt halt, als Evangelist muss ich mir sehr genau anhören, was die Leute sagen. Ich muss versuchen, wenn die Leute ablehnend reagieren, das als Chance zur Verbesserung zu nutzen, das um zu verstehen, warum die Idee so, wie sie ich im Moment ich sie einführe, vielleicht nicht funktioniert. Mhm. Wie ich die Idee vielleicht besser machen kann mit dem Feedback, was mir die Leute geben, um eben sie einzuführen, um diese Leute zu motivieren, mitzumachen. Und man merkt das sofort, wenn man den Leuten zuhört, dass wenn sie da ihre Probleme ganz konkret äußern, und darauf reagiert, dass sie auf einmal gar nicht mehr so ablehnend sind, dass sie auf einmal bereit sind, dir zu helfen, die Idee so umzusetzen, dass sie für sie passt. Mhm. Und das ist nicht besonders einfach. Mhm. Das muss man ohne Angst tun. Deswegen, das heißt das Pattern Fearless.
Also du musst auch aber einen gewissen, also du musst auch kritikfähig sein.
Sicher.
Also das ist auch, ich hol mal ein bisschen aus. Diese Kritikfähigkeit ist etwas, was ich bei vielen Leuten erlebe. Auf der einen Seite sind sie selbst nicht kritikfähig, also das heißt, sie haben Angst davor, dass jemand kommt und sagt, was du machst, gefällt mir nicht, weil. Und auf der anderen Seite geben die Leute auch selbst nicht gerne Kritik, das heißt, es kommt niemand und sagt, was du machst, ist scheiße, weil. So, und ich komme halt aus dem Studienbereich, wo es eben genau darum geht, kritikfähig zu sein, also sprich, Texte schreiben, diese Texte gibst du einem deiner Kollegen, der liest ihn durch, gibt ihn zurück mit seinen kritischen Anmerkungen, dann überarbeitest du den und dann hast du da einfach eine vom Prozess vorgeschriebene Kritikfähigkeit, mit der du einfach umgehen musst. Also wenn du das richtig magst, richtig Doku schreibst, dann hast du da einfach 4-5 Korrekturdurchläufe durch, wo dann die Leute deinen Text auseinandernehmen. Und es ist mitunter mehr Rot im Text, als Text da ist. Jetzt halt, um es mal wirklich so zu sagen, wie es ist. Und dadurch habe ich einfach gelernt, so okay, wenn jemand meine Arbeit kritisiert, und dann muss ich auch fähig sein, das professionell zu bewerten und zu sagen, okay, kritisiert er jetzt halt wirklich meine Arbeit und gibt mir dadurch die Chance, sie zu verbessern und weiterzuentwickeln. Oder kritisiert er mich als Person? Und dann ist es dann natürlich wieder eine ganz andere Geschichte. Wenn er sagt, so, du bist scheiße, weil dein Opa liebt ein Bad, gefällt mir nicht. Und deine Spiegelsonnenbrille ist auch scheiße.
Also das aber heißt, dann kritisiert er ja auch nur dein Oberlippenbart und nicht deine Person.
Ja, aber es ist ein Unterschied, wenn er sagt, so, du bist scheiße, oder wenn er sagt, das System, was du einführen willst, entspricht nicht meinen Anforderungen, deswegen ist es scheiße.
Das Wichtige ist, du sagtest ja, es gibt viele Leute, die Kritik nicht äußern. Mhm. Ich glaube nicht, dass es Leute gibt, die überhaupt nichts zu kritisieren haben. Es gibt natürlich viele, die Kritik nicht äußern. Ja. Aber die sie äußern, die musst du deswegen als besonders wertvoll betrachten. Mhm. Besonders, die dir besonders viele wichtige Informationen geben können, nämlich Informationen, die du von anderen Leuten nicht bekommst, weil sie es alle toll finden oder weil sie es scheiße finden, es dir aber nicht sagen. Mhm. Und gerade das ist der Inhalt dieses Patterns. Geh auf die Leute zu, die dich kritisieren. Mhm. Oder die Idee kritisieren. Es gibt sogar ein weiteres Pattern, das heißt Champion Skeptic. Mhm. Das heißt, es gibt vielleicht Leute, die kannst du nie überzeugen. Dann sagst du denen, pass auf, du hast immer so gute, skeptische Ideen. Du bist jetzt derjenige, der immer dagegen bist. Mhm.
In Meetings. Letztlich sind es ja eh von Natur aus immer, oder wie?
In Meetings und aber wenn du das öffentlich machst, hat es halt auch nochmal eine ganze. Du bist das ist deine Aufgabe. Mhm. Wenn wir im Meeting über Confluence diskutieren, mhm. Argumente dazu zu finden, warum es so nicht klappt. Mhm. Und das motiviert die Leute in einer bestimmten Art. Ich kenne auch Organisationen, wo sie diese Rolle dann rotieren. Also wo dann in jedem Meeting jemand anders Champion Skeptic ist, um einfach ja auch die kritische Meinung zu haben und nicht in einem Meeting alle dieselbe Meinung zu haben. Das kann, ne, kann auch sein, dass wenn man, gerade wenn man in so einem Planungsgremium ist, was Confluence einführen soll, mhm. zu sagen, okay, wir sind jetzt mit 3 Leuten da, mhm. du bist immer dagegen. Mhm. Damit man halt so eine Diskussion hat, wo sich nicht nur immer automatisch alle einig sind. Das ist quasi
der Advocatus Diaboli. Ist das nicht auch, ich überlege gerade, ist es nicht auch irgendwo so eine Managementvorgabe oder irgendwie sowas, wo sie immer gesagt haben, einer ist immer dagegen?
Das kann sein.
Ja, da geht's dann auch. Also das heißt, so dieses Pattern kommt mir bekannt vor. Hm. Muss man sozusagen.
Ja, ich glaube, damit haben wir jetzt, wie viele haben wir? 8 hm. 8 vorgestellt. Ich lese sie nochmal vor. Evangelist, Test the Water, Ask for Help, Connector, Personal Touch, Corporate Angel, Fearless und Champion Skeptic. Mhm.
Haben die 5 großen Gruppen vorgestellt mit ja. Innovators, Early Adopters, Early Majority, Late Majority und Laggers.
Ja.
Ein paar Muster haben wir zwischendrin reduziert, aber ich glaube, das passt so.
Ja. Hast du noch Fragen? Was hält dich jetzt davon ab, das Buch heute zu kaufen und zu lesen?
Es ist Sonntag.
Ja, du kannst ja. Ich nicht. Wie heißt es? Libreka.
Ich kann sie auf libreka.de kaufen. Nix. Außer was ich mir jetzt denke, so, du hast ja schon die wichtigsten Muster. Johannes hatte ja alles erklärt. Mach's einfach mal. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Ne? Also das heißt, bevor du anfängst, also das heißt, du musst erstmal den Willen haben, anzufangen. Das heißt einfach Evangelist. Also das heißt, du brauchst eine Idee, von der du überzeugt bist. Wenn du dann einfach anfängst, sprich Test the Waters, wenn ich das jetzt mal so richtig sehe. Da muss dir aber schon klar sein, dass du eben diese 5 Rollen hast von den Innovators über die Early Adopters, Majorities und hin zu den Laggers und so weiter. Das heißt, das muss immer im Hinterkopf sein. Also diese Gruppen müssen immer im Hinterkopf rumschwirren. Und wenn du dann eine Idee hast, von der du überzeugt bist, sprich du bist ein Evangelist, probierst das aus mit den ersten 2 Gruppen, dann musst du auch um Hilfe fragen, also das heißt auch so ein bisschen sagen, Leute, ich weiß, dass ich nicht alles alleine machen kann, deswegen willst du mir nicht helfen? Oder du musst dann auch sagen, okay, ich habe diese Idee und ich weiß, dass es bei dir helfen, dass es bei dir nützlich wäre, aber ich brauche deine Meinung und deine Information und dein Wissen, um das genau für dich und dein Team nutzbar machen zu können, so in diese Richtung. Wenn du das dann hast und wenn du dann eben so ein paar Use Cases abgebildet hast und so weiter, die eben auch funktionieren, nutzt du eben Connectors, die das quasi unabhängig von dir ins Unternehmen raustragen. Und ob das jetzt hat...
Ja, du solltest es nicht in der Reihenfolge sehen. Also die Reihenfolge hier ist willkürlich gewählt und auch die Muster sind... Relativ, ich habe Teile der Muster, also ich habe zum Beispiel alle Muster, in denen sie so Meetings dreht, rausgelassen, um den Podcast halt kürzer zu machen. Also du solltest das nicht in einer zeitlichen Reihenfolge sehen, diese Muster anzuwenden.
Ah, okay,
gut. Also es gibt dann Muster, die haben eine zeitliche Reihenfolge. Mhm. Also zum Beispiel Test the Waters oder Evangelist kommen ganz am Ende, aber zum Beispiel Personal Touch brauchst ganz am Anfang. Mhm. Personal Touch brauchst du immer.
Okay, also ist es eher dann so ein Konglomerat an Mustern, die dann gewisse Schnittstellen haben und in, öfters mal auftauchen und so weiter.
Ja.
Okay, gut. Nochmal ein wichtiger Aspekt. Ne?
Ja.
Okay, also das heißt, du hast dann Du hast dann eben diese Konnektoren, die dann ganz am Anfang mit dabei sein können und schon in der Testphase irgendwie was machen oder dann eben, wenn es läuft
und so weiter. Also du musst halt immer gucken, dass du Konnektoren hast, weil sie dir ja auch die Informationen dann wieder zurücktragen, ne?
Du musst eben auch ein bisschen Unterstützung von oben haben. Also das heißt nicht nur bottom-up arbeiten, sondern auch ein bisschen top-down mit reinnehmen, um dann eben auch so... geht's da darum, so ein bisschen diese politische Geschichte mit reinzunehmen, die es ja immer und überall gibt? Dass das dann das Management nicht sagt, so, boah, unsere ganzen Mitarbeiter rebellieren gerade komplett gegen uns und nutzen nicht mehr die von uns zentral definierten Tools, sondern machen jetzt alles in Confluence?
Nee, das ist nicht das Corporate Angel. Also es gibt da durchaus Patterns für. Also einer heißt Whisper in the General's Ear. Mhm. Aber da kümmert sich jetzt das Corporate Angel Pattern nicht so sehr drum. Das ist mehr ein also es gibt ein, die Pattern sind so ein bisschen nacheinander aufgegliedert. Ich lese mal die Überschriften vor. Where do I start? What do I do next? Meetings and more. Take action. It's all about people. A new role. Now you're dedicated. Convince the masses. More influence strategies. Keep it going. Dealing with resistance. Also es gibt so zeitlich gesehene Pattern. Es gibt aber auch jede Menge Pattern, die dauernd sind.
Und ja, also so diese zeitliche Pattern war ja where do I start, what do I next und so weiter, aber so diese People und diese Meeting und da ganz anderer Kram, das ist dann halt wirklich nicht zeitlich zu sehen.
Ja.
Okay, ich glaube, wir haben jetzt halt mal einen guten Einblick da reingekriegt. Das Buch werden wir auf jeden Fall verlinken, wahrscheinlich auch die Seite von der Linda und von der wie heißt die andere, die es mitgeschrieben hat?
Mary Linz.
Und von der Mary Linz.
Ich weiß nicht, ob die eine Seite haben, aber ich werde gucken.
Genau.
Ja.
Ich überlege auf jeden Fall, mir das Buch zu kaufen, dass ich dann auch lesen kann, ne? Wenn ich dann Zeit dazu habe. Dann sage ich mal danke, wenn ihr dazu noch weitere Fragen habt und so weiter. Fragen. Erklärt euch jetzt der Johannes, wo ihr und wie ihr das machen könnt.
Ja, genau. Und zwar in unserem Blog quotidianität.de. Da Fragen, Anregungen, Kritik. Wie gesagt, wir sind sehr daran interessiert, wie ihr das jetzt leicht veränderte Buchformat, einer stellt vor, der andere stellt dumme Fragen. Pattern, wie ihr das bewertet, wie euch das Format gefällt. Vorschläge für neue Episoden, also insbesondere auch neu zu lesende Bücher, nehmen wir natürlich immer gerne an. Unterstützen könnt ihr uns über die Amazon-Wunschliste, über den Flatter-Button oder ihr könnt unsere T-Shirts kaufen und damit in der Innenstadt rumlaufen.
Die T-Shirts gibt's bei Spreadshirt.
Ja, wir haben da so einen eigenen Spreadshirt.
Wir haben einen eigenen Shop, der wird auch verlinkt.
Ja, quotidianität.spreadshirt.net, glaube ich. Und immer dran denken, wir haben keine Ahnung.
Aber eine Meinung.
Und die wird auch vertreten.
So sieht's aus.
Tschüss.
Tschüss.
Das Leben. Und so muss man es nehmen. Tapfer, unverzagt und lächelnd. Trotz alledem. Rosa Luxemburg, Briefe aus dem Gefängnis.